redet, ist nicht tot.
Willkommen zur ersten Ausgabe der Wissenschaft im Jahre 2019 mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Du musst mir was erklären. Und zwar hat was mit dem Weltraum zu tun. Ja. Und ich habe einfach mal wieder nur die Überschrift gelesen und habe gedacht, das muss Florian erklären. Gigantische Schockwelle in der Andromeda-Galaxie entdeckt.
Aha, schau an.
Wenn in so einer Galaxie eine gigantische Schockwelle ist, was macht die eigentlich? Also rüttelst dann die Planeten durch?
Ich kann dir ehrlich gesagt, ich muss mal gucken hier. Ah ja, ich habe die Schlagzeile schon gefunden. Also erstens mal, die wird vermutlich, da wird es um, mal gucken hier, da geht es um Supernova-Explosionen. Mhm. Und da geht es um, was da passiert ist, auf den ersten Blick, etwas, was jetzt, das ist jetzt vermutlich nicht so dramatisch, wie es klingt, was bei Überschriften ja genau, viel zu oft der Fall ist.
Darum habe ich es auch etwas dramatischer vorgetragen. Ja.
Also es geht um explodierende Sterne. Also das ist etwas, was natürlich auch immer wieder mal passiert, was Sterne halt so machen. Große Sterne am Ende ihres Lebens werden zu einer Nova oder Supernova, je nachdem. Das heißt, dann explodiert der Stern und ich bin mir sicher, wir haben in den mittlerweile schon 84 Folgen Wissenschaft schon irgendwann mal erklärt, warum es eine Supernova wird, warum ein Stern explodiert. Ich erkläre es nicht nochmal. Also der Stern, also der hat keine Kernfusion mehr, fällt unter seinem eigenen Gewicht zusammen und wenn der Stern genug Masse hat, ist das so viel Wucht, die da kollabiert, dass es eben eine große Explosion gibt. Den Stern zerberstelt, wie man in Österreich sagt.
Sehr schön, das Wort kann
ich immer nicht. Ja, das macht der Stern auf jeden Fall und der schleudert alles durch die Gegend, also extrem schnell und hier steht so ein paar 10.000 Kilometer pro Sekunde, also wirklich schnell und heizt, dann beeinflusst die Umgebung logischerweise. Ja. Das heißt, es gibt dann auf jeden Fall etwas, das man Supernova-Überrest nennt. Das sind diese hübschen, bunten Bilder, diese schönen Nebel.
Kringel, ne?
Es gibt viele Arten, wie Nebel entstehen können, es gibt Nebel, aus denen Sterne entstehen, aber auch eben ein Stern, der explodiert, erzeugt einen Nebel. Das ist halt das, was übrig bleibt, die ganzen Gase, die dann eben bunt leuchten, weil da verschiedene Chemikalien, also verschiedene chemische Elemente drin sind. Und was man jetzt da entdeckt hat, ist das ist jetzt in dem Podcast schwer zu vermitteln, weil es ist kein Supernova-Überrest, sondern es ist ein Supernova-Überrest.
Ah ja.
Also es gibt Nova.
Also handelt
und
es sich dabei eher um einen Supernova-Überrest. Oder um einen
Supernova-Überrest. Es gibt Nova und Supernova, ja. Und wenig überraschend ist die Supernova ärger als die Nova. Mhm. Also eine Nova ist etwas, das ist noch, da explodiert der Stern nicht ganz. Also eine Nova kriegt man, wenn man einen Stern wie unsere Sonne hat, die ihr Leben beendet, dann die explodiert nicht, sondern die wird zu einem weißen Zwerg. Das heißt, wieder vereinfacht gesagt, die schmeißt ihre äußere Atmosphäre weg, der restliche Teil der Kern fällt in sich zusammen, du kriegst ein Ding, das halt ungefähr so groß wie die Erde ist, aber immer noch so dicht, also deutlich dichter als ein Planet, also wirklich das Material eines Sterns zusammengequetscht auf die Größe eines Planeten, so ungefähr. Und wenn er das macht, also wenn es dann Doppelstern gibt, wenn das da noch ein anderer Stern mit dran ist, kann dieser weiße Zwerg, wenn die nah genug sind, Material von dem anderen noch lebenden Stern an sich reißen, halt durch Gravitation, durch Gezeitenkräfte und so weiter. Und jedes Mal, wenn der so ausreichend viel Material angesammelt hat, fängt er wieder kurz an zu leuchten. Mhm. Ja, weil dann hat er wieder so einen weißen Zwerg.
Der blitzt dann sozusagen auf.
So ungefähr. Also ein weißen Zwerg findet keine Kernfusion mehr statt, aber weil halt da das Material nicht mehr reicht. Aber wenn halt wieder neues Material draufkommt, dann kann es wieder kurzfristig losgehen. Ja? Mhm. Und das nennt man Nova. Ja? Das ist halt leuchtet weniger, ist weniger dramatisch als eine Supernova. Und das, was man jetzt gefunden hat in der Andromeda, ist eben nicht der Überrest, nicht so ein Nebel, ein Supernova-Überrest, sondern der ein Überrest einer Nova. Mhm. Ja, also das, was halt eben auch, wenn es den halt irgendwie, wenn der halt so aus wie eine Nova einen Ausbruch hat, dann wird auch Material durch die Gegend geschleudert. Aber in dem Fall war das anscheinend so eine bemerkenswerte Nova oder so viele Novae hintereinander, dass sie das eben Super-Nova-Überrest genannt haben.
Ah, verstehe. Also kein Supernova-Überrest, sondern ein Supernova-Überrest.
Genau. Ah, ja, okay. Die Wissenschaftler sagen, dass dieser Stern, um den es geht, einmal pro Jahr so eine Nova produziert, was schnell ist, weil so bei uns in unserer Galaxie, in der Milchstraße, schreiben die hier, der schnellste schafft es einmal pro Jahrzehnt. Aha. Und dass da irgendwie so eine Nova halt wirklich jährlich ausbricht, das ist etwas, was man anscheinend, ich bin jetzt kein Experte für die Spätstadien der Sternentwicklung, aber das dürfte etwas sein, was bemerkenswert ist, also was nicht so oft vorkommt. Und das ist anscheinend das, was hier in der Schlagzeile mit gigantischer Schockwelle überschrieben ist, was ich ein bisschen übertrieben finde, aber das Phänomen ist durchaus interessant, ja.
Apropos interessantes Phänomen, hast du mitgekriegt, dass irgendwie zuletzt nochmal diese Uma-Uma-ist-ein-Raumschiff-Legende nochmal durch die Presse gewandert ist?
Ja, die wird sicherlich noch ein paar Mal im Kreis gehen. Also das ist halt sowas wie Aliens drin vorkommen. Das wird nochmal irgendwie, das wird schon, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir das besprochen haben, aber das wird sicherlich noch öfter mal durchkommen.
Ich weiß es auch nicht mehr, aber es hat mich nur gewundert, dass es auf einmal schon wieder da war. Ich dachte, das wäre jetzt ein für alle Mal gegessen, das Ding.
Nee, ach. Wenn das so abläuft, so ähnlich wie bei den Weltuntergangsgeschichten, dann haben wir da noch lange was von.
Naja, irgendwann ist das Ding ja auch mal wieder weg aus dem Sonnensystem, oder?
Das ist jetzt schon, wenn ich weiß jetzt gar nicht, ob man das überhaupt noch jetzt beobachten kann oder ob das schon ist. Wir haben es ja erst entdeckt, wie es schon am Rückweg war. Okay. Das heißt, also das wird schon, ich vermute mal, dass es jetzt kaum noch zu beobachten sein wird. Also da kann man jetzt keine neuen Daten mehr sammeln.
Sind dir eigentlich in letzter Zeit mal, das ist mir diesen auch irgendwie vor ein paar Tagen so mal eingefallen, sind dir noch mal Leute oder Berichte von Leuten untergekommen, die behaupten, sie wären von Außerirdischen entführt worden? Oder ist das komplett weg?
Ach, wenn man suchen würde, bin ich mir absolut sicher, du findest die. Das ist halt irgendwie etwas, was jetzt nicht mehr so, das war so in den, vermutlich in den 70er, 80er und dann noch zu Akte X-Zeiten, so in den 90ern nochmal irgendwie on vogue, dass man da irgendwie so drüber berichtet. Aber ich glaube, diese ganze UFO-Alien-Geschichte, die hat sich auch wieder, also die jetzt irgendwie UFO-Entführung, das hat sich auch wieder
in Sichtung ja sowieso, seit jeder eine Kamera hat, aber Entführung? Ja.
Aber das hat sich, glaube ich, jetzt in die Szene wieder zurückgezogen. Also da, wo auch der Weltuntergang jetzt quasi steckt, der ja auch 2012 mal irgendwie rauskam und irgendwie in der großen, weiten Welt der Medien auftreten durfte und jetzt halt wieder da ist, wo er hingehört. In der Pseudowissenschaft und Esoterik-Szene, ich glaube, da hängen auch die Alien-Entführer mit, also Alien-Entführten mit
die
drin. Also
da, genau, die warten auf den nächsten Weltuntergang.
Wann ist aber ich habe mich da auch nicht aktiv damit beschäftigt, also.
Wann ist denn der nächste Weltuntergang? Hast du den im Kopf zufällig?
Oh Gott, ich glaube, also wir hatten das mal eine Zeit lang bei den Science Busters, eine Weltuntergangsnummer, und ich habe dann quasi vor jeder Show immer den nächsten Termin rausgesucht und ich habe immer einen gefunden, der höchstens 2-3 Monate entfernt war. Klar. Also wenn ich suchen würde, würde ich hundertprozentig einen finden, aber ich habe jetzt gerade keinen im Kopf.
Ja, okay, nee, dann nicht. Ja, schade.
Aber apropos Weltuntergang, ich bin ja gerade aus Südtirol zurückgekommen. Ich habe gestern
jetzt sag nichts Falsches, ich wollte im Herbst nach Südtirol.
Nein, da ist es immer noch so schön, wie es immer war. Also ich habe im Bozen im Naturmuseum einen Vortrag gehalten. War ein bisschen stressig hinzufahren. Gestern habe ich der Zug 3,5 Stunden Verspätung gehabt, wo ich dann angekommen bin. Aber ich bin halt irgendwie einmal von Jena nach Südtirol und gestern und heute wieder von Südtirol nach Jena zurück und gerade erst vor einer halben Stunde wieder angekommen und bin mitten durch das Weltuntergangsgebiet gefahren. Da war das große. Genau, ja. Also es war tatsächlich, in München war ein bisschen was, in Bozen war überhaupt nichts, aber dazwischen in Tirol war schon ordentlich Schnee, aber natürlich waren jetzt nicht die Regionen, wo es wirklich so arg ist. Ja, also wo jetzt da hier Leute, bei denen die halt so blöd sind, sich da irgendwo auf den Pisten abseits rumzutreiben, dann irgendwie verschüttet werden oder wo die Häuser zusammenbrechen und Lawinen abgehen, da bin ich nicht durchgekommen. Mhm. Aber tatsächlich ist es schon interessant und ich habe im Standard gibt es einen schönen Artikel, den ich gerne dann als Leseempfehlung allen Hörerinnen und Hörer ans Herz legen will. Da sind ein paar dieser Themen rund um das, dieses Thema halt wissenschaftlich erläutert und eins, was ich interessant fand, also es geht ja, wie man Lawinenwarnung verbessern kann, das ist eher ein bisschen technisch, aber eins, das ich interessant fand, was ich mir auch schon die Frage gestellt habe und was sich vermutlich auch einige andere gestellt haben, ist, was heißt das denn jetzt, also erstens im Kontext des Klimawandels.
Was der Winter da unten, der Schnee.
Nee, das und vor allem die Frage ist, was heißt das für die Gletscher, weil der Klimawandel sorgt ja dafür, dass die Gletscher so schnell schmelzen wie nie und das, was die Gletscher macht, ist Schnee, also wenn oben Schnee rauffällt, dann wird der im Laufe der Zeit zu Eis und so bleiben die Gletscher. Was hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf das Abschmelzen der Gletscher, wenn es da jetzt so massiv draufschneit?
Schneit es denn überhaupt so massiv? Das ist doch, es ist halt ein, es schneit halt stark, wie es gelegentlich im Winter halt stark schneit, oder?
Ja, das ist halt die Frage. Also das ist halt irgendwie das, was halt, wenn man jetzt den Medienberichten oder den spektakulären Medienberichten folgt, dann kann man ja auf die Idee kommen, dass es halt so stark schneit wie noch nie zuvor. Aber ja. Was natürlich nicht stimmt. Ja. Aber es ist schon eine interessante Frage. Ich bin jetzt, wie gesagt, kein Klimaexperte, aber es ist ja so, dass die Wetterereignisse durch den Klimawandel halt immer extremer werden, und wenn die Atmosphäre wärmer ist, hast du halt dann eben auch mehr Feuchtigkeit innen drin, die kann mehr Wasser speichern, dann hast du halt mehr Niederschlag und im Winter halt unter anderem auch mal mehr Niederschlag in Form von Schnee. Also ja. Die Frage irgendwie fand ich schon interessant, ob jetzt quasi, wenn da jetzt da mehr Schnee draufkommt, ob das vielleicht irgendwie jetzt den Gletschern gut tut. Und das haben sie hier auch untersucht mit dem Glaziologen und Klimaforscher Georg Kaser, der hier in diesem, da habe ich mich ein bisschen geärgert, ja, weil der Standard eigentlich die Wissenschaftsredaktion recht gut ist.
Ja.
Und hier wird er vorgestellt als Georg Kaser von der Uni Innsbruck, dem 2007 gemeinsam mit Al Gore der Friedensnobelpreis verliehen wurde.
Mit Al Gore.
Was nicht stimmt, ist aber Al Gore, damals haben ihn Al Gore und das IPCC bekommen.
Ja.
Und der Georg Kaser war halt irgendwie, hat halt zweimal bei diesem IPCC mitgearbeitet als einer von vielen Wissenschaftlern, und er wird hier noch als Österreicher quasi vorgestellt, obwohl er Südtiroler ist. Also das machen wir Österreicher ja gerne, irgendwie Wissenschaftler eingemeinen, die irgendwie berühmt sind. Ja, auf jeden Fall der kennt sich anscheinend aus mit Klima und mit Gletschern, und der hat das hier in diesem Artikel erklärt, wie das jetzt ist. Ja, also tatsächlich ist es, hat er gesagt, es ist im Prinzip einfach so halt wie Input-Output, ja, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Wenn oben mehr draufkommt, dann wird der Gletscher größer, ja, und wenn unten mehr rausfließt, dann wird er kleiner.
Ja.
Und in dem Fall ist der Schnee, hat quasi zwei Wirkungen bei einem Gletscher. Einerseits macht er den Gletscher größer, ja. Je mehr Schnee, desto mehr Eis, desto größer der Gletscher. Andererseits schützt der Schnee auch den Gletscher, weil das Gletschereis, das ist teilweise ein bisschen verunreinigt, das ist dunkel, ja.
Ah, das absorbiert
der Schnee. Okay. Genau, der Schnee, der frisch gefallene Schnee ist weiß, ja, der reflektiert Sonnenlicht. Das heißt, selbst wenn dann die Sonne scheint, aber da noch frischer Schnee drauf liegt, dann bleibt er halt länger kühl. Das heißt, prinzipiell ist Schnee schon gut für den Gletscher. Aber der in dem Fall hat er gemeint, bringt es aus zwei Gründen nichts. Der eine Grund ist ist allgemein wissenschaftlich gesprochen, dass eben die trotz des Klimawandels, also trotz dieses eventuell stärker, es ist immer schwer, so ein einzelnes Ereignis auf den Klimawandel zurückzuführen oder nicht, aber selbst wenn jetzt quasi solche extremeren Wetterereignisse auch im Winter häufiger sind, ist das kein Ausgleich für die häufigeren, für die sommerliche Hitze. Ja? Also es ist im Sommer das, was im Winter eventuell, was jetzt passiert im Winter oder was eventuell auch in Zukunft im Winter passiert, reicht nicht aus, um diese ganzen Rekordsommer auszugleichen. Ja. Das heißt, die Massenbilanz vom Gletscher, die da überwiegt deutlich das, was schmilzt und nicht das, was drunter kommt. Und im letzten Winter ist mehr Schnee gefallen als in diesem Jahr im Winter, sagt er. Aber im August war es so warm, dass am Ende halt nichts gebracht hat. Ja. Und also auch die Alpen sind so heiß im Sommer, dass auch die stärksten Winter da nichts mehr ausrichten können. Und für die österreichischen Gletscher, weil es natürlich ein in Österreich arbeitender Glaziologe ist, der in einem österreichischen Medium interviewt wird, haben sie halt hier die österreichischen Gletscher nochmal nachgefragt. Und die sind halt in den Zentralalpen, und das ist nicht die Gegend, wo es jetzt gerade momentan schneit. Ja, also da ist jetzt
da gehen die Gletscher sowieso passiert. Kaputt gerade.
Genau,
es scheint ja sowieso nur in Bayern zu schneien. Also hier in Berlin war gar nichts.
Naja, in Österreich war schon, also in Deutschland, ja, in Österreich ist schon da schon ordentlich was los. Okay. Also David Hasselhoff ist eingeschneit.
Guter Gott, ja, dann war es das mit der Wiedervereinigung. Hast du
nicht gehört? Ich habe das ja heute Morgen noch im Hotel im Frühstücksfernsehen gesehen. Da war wegen dem Après-Ski-Auftritt in Saalbach Hinterglemm, und das ist eins von den Orten, die halt momentan von der Außenwelt abgeschnitten sind. Und dann ist da irgendwie Hasselhoff im Bademantel durch den Schnee gestapft und hat gemeint, dass das irgendwie ziemlich frisch ist und dass ihm der kleine Hoff unterm Mantel langsam kalt wird und er jetzt wieder zurück ins Zimmer Gott. Geht. Ja,
Ach naja, nee, aber ich finde das ja sehr bizarr, weil hier in Berlin ist so gut wie, also wir haben noch nicht mal nachts Frost, vielleicht so fünf Tage mal gehabt oder sowas, und in Bayern, da versinken sie im Schnee, das finde ich irgendwie ganz lustig, also es fühlt sich von hier aus sehr, sehr surreal an, was da.
Ja, also vor 3 Tagen hatten wir in Jena ein bisschen Schnee, aber das ist auch, hier ist auch weg, aber ist also da, wo ich jetzt durch Tirol durchgefahren bin, da war schon, also das hat schon deutlich anders ausgeschaut, als ich das eigentlich gewohnt bin vom Durchfahren. Also da dürfte jetzt in den wenigen Tagen deutlich wirklich da große Mengen runtergekommen sein. Aber in den extremen Regionen, da in Salzburg und so, da war ich auch nicht. Also das kann ich nicht sagen, wie es da ausschaut, außer von dem, was ich im Fernsehen sehe. Aber wie gesagt, das fand ich interessant, dass es wird hier auch erklärt, also in Österreich ist es so, dass das Kärnten, wo ja auch jede Menge hohe Berge sind mit in den Alpen, dass da fast überhaupt kein Schnee ist. Ja, und das haben die auch erklärt. Also es hängt halt dann wirklich sehr extrem von der regionalen Geografie ab, wo sich die Wolken dann stauen und wo nicht und wo die dann irgendwie um die Ecke quasi ziehen können und so weiter. Mhm. Und da kann es halt dann irgendwie die Regionen geben, wo es halt dann irgendwie ankommt, obwohl nicht. Also in Berlin, da ist ja plattes Land, wo sollten die Wolken, die fliegen da drüber und merken nicht mal, dass da Berlin drunter ist. Ja, genau. Die kommen dann irgendwie.
Ups, da haben wir was verpasst.
Ja, also die kommen dann erst hier in den, also da irgendwo beim Harz fängt es dann an, ja, wo da vielleicht irgendwie mal ein Bergchen im Weg stehen könnte. Ja, aber ich lese, das ist ganz interessant, hier auch mal quasi ein bisschen abseits von irgendwelchen Helden-Stories oder schaufelten Soldaten ein bisschen was Interessanteres, Wissenschaftlicheres über diese ganze Schneegeschichte zu erfahren.
Ich habe noch eine Nachricht übrig behalten aus dem letzten Jahr, die habe ich nochmal gefunden in meinen Notizen. Und zwar haben amerikanische Wissenschaftler einen Ionenwindantrieb in ein Flugzeug eingebaut.
Ja, das habe ich auch gehört, aber ich glaube, das war eher ein bisschen jämmerlich, dieses Flugzeug.
Ja, sie haben halt gerade mal damit angefangen. Also das Flugzeug ist 2,5 Kilo schwer und hat eine Spannweite von 5 Metern und sieht ungefähr so aus wie das Ding, mit dem die Gebrüder Wright geflogen sind. Also auch so, weißt du, so komisch doppelstöckig irgendwas. Und da haben sie jetzt erstmal nur das Ding so als Proof of Concept fliegen lassen. Mhm. Und das hat halt funktioniert. Die haben halt an den Tragflächen vorne Drähte, hinten Drähte. Mhm. Vorne die Drähte sind positiv geladen, hinten die Drähte sind negativ geladen. Und sobald die unter Strom gesetzt werden, entziehen die Drähte vorne der Luft negativ geladene Ionen. Mhm. Und diese ionisierten Moleküle werden von den Drähten hinten an den Flügeln angezogen. Und dabei erzeugen die Schub.
Okay.
Das finde ich total abgefahren. Ja. Und die haben es halt geschafft, mehrfach geschafft, das Ding irgendwie über 30 Meter fliegen zu lassen in einer Turnhalle, wo kein Seitenwind war und sowas alles. Ja. Aber also prinzipiell finde ich das da total abgefahren.
Ja, sowas, ich finde das auch cool. Ich bin halt gespannt, ob das dann wirklich, ob über dieses Proof of Concept Stadium auch rauskommt. Weil im Weltraum gibt es ja schon länger diesen Ionenantrieb. Also da fliegen ja schon einige Raumsonden sehr erfolgreich mit dem Ionenantrieb durch die Gegend.
Moment, fliegen aber schon Raumsonden mit? Ich dachte, das wäre auch nur so eine.
Guck mal kurz, die Parker Solar Probe, die gerade bei der Sonne unterwegs ist. Aha. Das war doch, glaube ich, eine, die mit Ionenantrieb fliegt. Und irgendeine japanische, wenn ich mich nicht täusche, ist mit Ionenantrieb unterwegs. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da schon Raumsonden fliegen damit. Wenn ich mir jetzt, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn, aber ich glaube schon, dass ich das gelesen habe, dass jetzt eine, die letztes Jahr irgendwie gestartet ist, Ionenantrieb. Gucken wir mal hier. Deep Space 1, ja, war eine Raumsonde 98 bis 2001. Mhm. Die hat Ionenantrieb testweise installiert. Also das hat man schon damals gerade getestet. Inzwischen hat sich das Ionentriebwerk, ich zitiere aus der Wikipedia, inzwischen hat sich das Ionentriebwerk auf vielen kommerziellen Kommunikationssatelliten durchgesetzt.
Ach, guck.
Dient als Bahnregelungstriebwerk.
Ah ja.
Und also dürfte anscheinend durchaus jetzt.
Wo holt dieses Ionentriebwerk eigentlich die Ionen her?
Ja, auch im Weltall geht's auch Zeug. Also das in dem Fall im Weltall, die haben halt dann ein bisschen Masse mit, wo sie die rausholen. Aber da brauchst du halt nicht hier Unmengen Material, sondern da reichen irgendwie ein paar Kilo für diese Antriebsmasse, wo du die Ionen rausholst. Mhm. Also das, ich habe jetzt
gerade auch keine. Per Strom dann aus den Solarpanels.
Genau, ja. Okay. Das ist halt, da brauchst du wirklich, drum sind die ja so praktisch, weil du halt sehr viel, wie heißt denn diese Masse, die Stützmasse, also sehr wenig Stützmasse brauchst für den Ionenantrieb. Also das Problem ist halt, dass du halt die Ionenantriebe, die man dort im Weltall verwendet, ja, die Hayabusa, jetzt fällt es mir ein, Entschuldigung, Hayabusa, dieses Hayabusa, Ding, das damals zum Asteroid geflogen ist, die hat einen Ionenantrieb. Aber der im Weltall geht es halt deswegen so erfolgreich, weil du halt keine Luft im Weltall hast, bekanntlicherweise. Mhm. Und normalerweise ist nämlich der Ionenantrieb ist extrem schwach. Klar, du schmeißt da quasi Atome hinten raus, ja. Die haben jetzt nicht so viel Schub, ja. Weil das Prinzip von einem Ionenantrieb, ganz simpel gesagt, ist ja, du wirfst ein Ion in die eine Richtung und dank Isaac Newton, Aktio gleich Reaktion, fliegt halt das Ding, dass das die Ionen wegschmeißt in die andere Richtung weg, ja. Also, genau das gleiche
wie bei MIT-Forscher, die haben anscheinend einen stärkeren Schub erzeugt, als sie erwartet haben, weil nämlich die Luftmoleküle, also die ionisierten Luftmoleküle, die nach hinten wandern, durch Kollision mit anderen Luftteilchen einen noch stärkeren Schub erzeugen.
Ja, und das ist
also
halt genau
das verstanden, was mich aber irgendwie ein bisschen wundert, weil die fliegen ja eigentlich draußen rum.
Das ist halt das Problem. Also du hast normalerweise, der Schub ist extrem gering, den du da kriegst. Aber das ist halt egal, im Vakuum ist das egal, weil da bremst dich nichts, weil da nichts ist, was dich bremsen kann. Und die Beschleunigung wird ja immer schneller. Wenn ich konstant beschleunige, dann bin ich irgendwann schnell genug für alles. Ja, das heißt, da kann ich, wenn die Beschleunigung, auch eine kleine Beschleunigung konstant, irgendwann bin ich bei Lichtgeschwindigkeit oder fast bei Lichtgeschwindigkeit. Ja, das ist halt das Schöne am Vakuum. Allerdings, wenn du das in der Atmosphäre machst, dann hast du da eine Bewegung von der Luft. Die Luft bewegt sich. Also die Luftatome fliegen dann auch irgendwo hin und stoßen gegen dein Ding, was dich bewegt. Mhm. Und normalerweise ist die Bewegung der Luftteilchen, die Kraft, die die ausüben, die ist größer als der Schub, den du mit dem Ionenantrieb hinkriegst. Also zumindest mit dem, die im Weltall rumfliegen. Das heißt, das ist halt das Problem, warum du sowas eigentlich in der Atmosphäre nicht machen kannst. Und es wäre jetzt interessant zu wissen, ob das etwas ist, wo man technisch drüber kommt, ja, mit so einem Ionentriebwerk. Oder ob du doch dann wieder irgendwie, weil du musst ja halt irgendwie... Ein Ion ist halt ein Ion. Du kannst dann irgendwann vielleicht anfangen, immer schwerere Ionen rauszuschmeißen. Aber wenn du
Ionenantrieb.
Ja, dann musst du da irgendwie, ne? Die Uran 238 oder irgendwie so, so Zeug da irgendwie hinten rausschmeißen, dass die schwer genug sind, die Teilchen. Aber nee, also das ist halt, ich kenne mich da zu wenig aus mit diesen Ingenieur- und technischen Sachen, aber das ist halt das, wo ich eigentlich ein bisschen überrascht war, dass man da wirklich probiert halt irgendwie hier so ein Flugzeug zu bauen. Ich meine, es ist natürlich, ja, es war jetzt irgendwie ein Proof of Concept, aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob das wirklich auch mit einem echten Flugzeug funktioniert, wo dann Leute drin sitzen können, weil das sind ja dann ganz, keine, nicht 2,5 Kilo, sondern deutlich mehr. Und ich wüsste nicht, wie viel Ionen du da hinten rauswerfen musst.
Aber vielleicht wird es ja immerhin so ein Ding, dass, wenn du dann erstmal gestartet bist, was du ja wahrscheinlich dann weiterhin mit Verbrennern, also mit Düsenantrieben machen wirst, dass du dann vielleicht im Reiseflug damit Sprit sparen kannst oder sowas.
Ja, oder keine Ahnung, vielleicht machst du irgendwie so wilde Dinge, dass du irgendwie mit normalen Antrieb irgendwie ganz nach oben fliegst, wo keine Atmosphäre mehr ist und dann mit Ionenantrieb kurz mal da oben wieder quasi am Rand des Weltraums einmal kurz um die Erde rum und dann wieder runter. Also sowas wie diese ganzen Raketenflugzeuge aus der Science Fiction, vielleicht kann man sowas basteln, aber ja, also es ist auf jeden Fall schön, dass man zumindest mal so ein kleines Ding, im schlimmsten Fall kriegst du halt ein Spielzeug raus oder eine neue Drohne oder sonst irgendwas, ja, aber...
Stimmt so. Wie diese Gummipropellerflugzeuge. Gummipropeller, genau, was rede ich denn? Ich weiß, cool. Was ich meine. Diese, ne, ja, diese Flugzeuge, wo so ein Gummiband den Propeller aufgezogen hat.
Genau. Aber was anderes haben Leute auch gebaut, und zwar etwas, was mindestens eigentlich nice ist, viel cooler auf jeden Fall. Es wird ja gerade in Chile das größte Teleskop der Welt gebaut. Das Extremely Large Telescope der europäischen Südsternwarte. Über das haben wir sicher auch schon mal geredet.
Ja.
Das ist also eins von die kommende Generation der Riesenteleskope. Das ELT, das Extremely Large Telescope, das wird einen Hauptspiegel haben mit 39 Metern Durchmesser, ja, was ordentlich gewaltig ist. Aktuell, das größte Teleskop hat 10,6, glaube ich, Durchmesser. Also da ist 40 Meter schon ein Eck weiter. Und also dieser Hauptspiegel, den kannst du natürlich nicht am Stück machen. Ja, das geht nicht. Du kannst keinen 39 Meter Spiegel am Stück machen. Der wird sich unter dem einen Gewicht verformen, verziehen. Du kriegst so ein enormes Gewicht nie irgendwie abgestützt, weil selbst, das geht halt nicht, aber den wird zusammengesetzt aus Einzelteilen, ja, 800 Einzelteile. Aber so ein Teleskop, ein Spiegelteleskop, braucht immer zwei Spiegel, ja. Du hast halt einen Hauptspiegel und einen Sekundärspiegel, weil das Licht fällt von außen auf den Hauptspiegel, wird vom Hauptspiegel fokussiert und über den Sekundärspiegel dann halt irgendwo hingelenkt, wo dann halt ein Instrument steht oder du halt mit dem Auge hinguckst oder was auch immer. Und diesen Sekundärspiegel, der ist jetzt gerade fertiggestellt worden. Der ist auch immerhin, der Sekundärspiegel ist 4,2 Meter in Durchmesser, was eigentlich auch schon für ein Teleskop, allein der Sekundärspiegel wäre schon ein ordentliches Teleskop, mit dem du vernünftige Wissenschaft machen kannst. Ja. Also, und dieser Spiegel, der ist tatsächlich am Stück gegossen und kommt aus Deutschland. Ja, also.
Und wird dann auch am Stück dahin transportiert.
Ja, naja, sie werden ja nicht auseinandersägen und dann da wieder hinschauen. Also der ist, wie gesagt, Schott in Mainz hat den gemacht. Und also wir haben auch Schott hier in Jena. Schott kommt ja aus Jena. Und die sind dann war das auch so wie Carl Zeiss ist vermutlich auch irgendwie Schott während dem Kalten Krieg irgendwie aufgespalten worden in eine Ost- und West-Version. Und in dem Fall kommt jetzt hier Schottglas aus Mainz, haben das gemacht. Und 3 Tonnen schwer, obwohl er nur 10 Zentimeter dick ist. Und dieser Sekundärspiegel, der wird jetzt gerade verschifft. Ja, also der wird gerade jetzt hier nach Chile gebracht. Also der ist fertig, gibt es auch in dem Artikel, den wir verlinken, ein schönes Bild, wo er noch hier so richtig so glühend ausschaut, was er vielleicht gar nicht war, aber zumindest schaut er das auf dem Bild so aus. Und ja, der ist kein Glas, sondern Glaskeramik, aber halt jetzt fertig, wird jetzt nach Frankreich gebracht, dort kommt eine Silberschicht drauf, weil das Ding muss ja spiegeln, und dann wird er dann nach Chile gebracht, ja, und dann irgendwann, das Teleskop sollte so in den nächsten 5 bis 6 Jahren kann es fertig werden, und dann wird er das tun, was er macht.
Das sind immer so frustrierende Zeiträume eigentlich, oder? So 5 bis 6 Jahre, das dauert halt irgendwie so.
Ja, mein, das Ding, ja, aber angefangen zu bauen haben sie ja schon vor einiger Zeit, ja, also das ist ja schon, ich glaube, der Spatenstich quasi, wo sie da diesen Berggipfel weggesprengt haben, das war...
Ja, aber ich will, dass das ratzfatz geht, weißt du, ich will, dass die sowas bauen wie die Chinesen Flughäfen.
Ja, so, zack, dann musst
egal,
du halt,
Menschenleben, egal, komm.
Ja, da musst du einfach nur genug Geld drauf werfen, dann geht das schon, aber ist halt nicht, also... Man könnte das sicherlich auch schneller machen, also nicht beliebig schnell, weil manche Sachen sind halt technisch vorgegeben, aber wenn man genug Geld hätte, dann könnte man vermutlich auch ein bisschen schneller arbeiten, klar. Aber ist auf jeden Fall so, dass das ELT nimmt Gestalt an und wird fertig werden.
Weiß man
wenn
schon,
er nicht runterfällt.
Genau, das ist da oben meinte ich, dann müssen die das dahin transportieren. Weiß man denn schon, wohin genau die gucken wollen? Also haben die, ich meine, die werden ja jetzt schon wissen, was sie sich als erstes angucken wollen, oder?
Ja, aber als erstes machen die ein bisschen Kalibrierungskram, ja.
Ja gut, da gucken aber, sie erstmal, ob auf dem Mond Fußspuren sind.
Das wird nicht gehen, da ist er zu klein. Also das kriegst du nicht aufgelöst mit, selbst mit dem Großen nicht aufgelöst, da müsst ihr noch irgendwie, ich habe mal ausgerechnet, wie groß so ein Spiegel sein muss, damit du von der Erde aus den Mond auflösen, also Fußspuren am Mond auflösen kannst, habe ich nicht mehr im Kopf die Zahl, aber deutlich größer als ELT auf jeden Fall.
Mist.
Ja, also ne, was man macht, also im Prinzip ist es kein spezialisiertes Teleskop, es ist einfach ein All-Purpose-Teleskop. Also es wird vermutlich so laufen, also es wird mit Sicherheit so laufen, wie es auch jetzt läuft bei den Großteleskopen der Europäischen Südsternwarte. Du hast halt da jedes Mitgliedsland, das ist ja eine Kooperation von vielen europäischen Ländern und auch nicht europäischen Ländern sind auch dabei. Und jedes Mitgliedsland hat quasi je nach Mitgliedsbeitrag, den sie zahlen, eine gewisse Quote an Beobachtungszeit, die sie verteilen kann. Und die Astronomen schreiben halt, da gibt es immer einmal, zweimal im Jahr gibt es halt Termine, wo du sagen kannst, ich will bitte das beobachten. Dann schreibst du einen Beobachtungsantrag, der wird eingereicht und dann wird halt von dem Komitee entschieden, wer was beobachten darf.
Wie bei jedem Großforschungsgerät, wo sie sich
dann kloppen, ja. Genau, also so wird das aussehen. Also du kannst im Prinzip halt mit dem, es ist ein optisches Teleskop, das halt, wo du halt beobachtest im normalen optischen Licht, ein bisschen Infrarot wird auch noch mitgehen wahrscheinlich, und du kannst halt da mit dem alles beobachten, was man halt so beobachten kann. Also man wird jetzt nicht hier, man wird schon schauen, dass man das Teleskop dafür einsetzt, für Dinge, die nur das Teleskop kann, sinnvollerweise, ja. Was man machen wird, also was natürlich das Thema ist, über das am meisten gesprochen wird, man wird Exoplaneten direkt sehen.
Oh.
Und also jetzt bevor wieder hier falsche Hoffnungen stehen, man wird jetzt hier keine Bilder von irgendwelchen Kontinenten und Wolken, die da über die Oberfläche ziehen und so weiter. Also die Dinger werden nicht so ausschauen wie die Satellitenbilder der Erde. Definitiv nicht. Aber also es werden Lichtpunkte sein. Du wirst einen Lichtpunkt sehen. Aber genau, das reicht uns schon. Ja, das reicht uns schon, weil bis jetzt von den paar tausend, 4000 irgendwas Planeten, die wir direkt, also die wir nachgewiesen haben, haben wir nur eine Handvoll direkt nachgewiesen. Also die allermeisten sind indirekt nachgewiesen, also über die Auswirkungen, die sie auf den Stern haben. Das heißt, wir
der
wissen,
Stern blinzelt.
Ja, oder wackelt oder sowas. Also wir wissen, dass die da sind, aber wir haben sie nicht gesehen. Und sehen heißt Lichtteilchen registrieren, die vom Stern über den Planeten, vom Planeten quasi reflektiert werden zu uns. Also Licht, das quasi den Planeten getroffen und von ihm in unsere Richtung gelenkt wird.
Stelle ich mir relativ schwer vor, weil...
das ist auch schwer.
Weil in dem Moment, wo der Planet das Licht des Sterns reflektiert, ist er ja hinter dem Stern.
Nein, das ist ja egal. Also der Stern ist, er muss nicht hinter dem Stern sein, der kann auch irgendwie neben dem Stern sein.
Ja, oder neben dem Stern, aber damit ist der Stern ja immer noch heller als der Planet selbst.
Das ist das große Problem, ja. Also Sterne sind extrem hell, Planeten sind nicht extrem hell, die sind auch sehr klein und sind nah am Stern dran. Man kann das, es gibt so einen schönen Vergleich, den ich und andere bei dem hier immer gern verwenden, das stimmt auch, wenn man es nachrechnet, halbwegs genau. Stell dir vor, du sitzt in Hamburg und guckst mit einem Teleskop auf die Allianz Arena in München, auf einen der Flutlichtmasten und möchtest gerne eine Mücke sehen, die um diesen Flutlichtmasten rumschwirrt.
Ja.
Das ist ungefähr so runterskaliert genau die Aufgabe, die gelöst werden muss.
Schande.
Ja, deswegen haben wir es auch noch nicht hinbekommen bis jetzt, ja. Also die Fälle, wo wir Planeten direkt gesehen haben, waren immer Spezialfälle. Das waren Planeten, die weit entfernt vom Stern waren, meistens Planeten, die noch recht jung waren.
Dann willst du in die habitable Zone gucken.
Ja, also die Planeten, die waren auch noch recht jung, das heißt, die waren auch noch heiß, die haben wir auch noch im Infrarot sehen können. Mhm. Also die paar Handvoll, das waren Spezialfälle. Wir wollen natürlich, im Idealfall wollen wir erdähnliche Planeten in der habitablen Zone nahe am Stern sehen. Und das geht halt mit dem, was wir jetzt haben, nicht. Da brauchen wir eben erstens größere Teleskope, dass wir eben mehr Lichtteilchen einfangen können, also Teleskope eben wie das ELT, und vor allem wir brauchen dann auch spezielle Technik, also du brauchst die adaptive Optik, die die ganzen Atmosphären Schwankungen rausrechnet, und du brauchst dann auch so künstliche Verdunkelung, ja, also du rechnest dann quasi auch das Licht des Sterns noch mit raus und so. Und dann kannst du halt wirklich die Lichtteilchen vom Planeten in deinem Teleskop auffangen, und das ist das, was man machen will, dann spektroskopieren. Ja, das heißt, du willst dann schauen, wie viel also die nach einzelnen Wellenlängen aufspalten, weil du möchtest ja sehen, ist mit dem Licht was passiert, wenn es auf dem Planeten getroffen ist. Weil bei uns auf der Erde zum Beispiel passiert mit dem Licht was, ja. Zum Beispiel die Pflanzen, ja, die Pflanzen machen Photosynthese und nehmen sich für die Photosynthese einen Teil des Lichts, vereinfacht gesagt, raus.
Ja.
Zum Beispiel das blaue Licht und das rote Licht, ja, ein Teil davon. Das grüne Licht nicht, ja, das reflektieren die, darum sind die Pflanzen auch grün. Oder auch das infrarote Licht, das reflektieren die auch. Und wenn du das anguckst, das von der Erde reflektierte Licht, dann siehst du halt, dass da viel Infrarot zurückkommt, wenig Rot, viel Grün, wenig Blau. Also du siehst quasi Strukturen, Biomarker nennt man das, die halt auf die Anwesenheit von Leben auf der Erde zurückzuführen sind. Das heißt, das Licht der Erde, das Licht, das die Erde reflektiert, schaut unterschiedlich aus, je nachdem, ob es da Leben gibt oder nicht. Und genau sowas wollen wir gerne bei anderen Himmelskörpern machen, weil wir dann herausfinden können eben, wie ist deren Atmosphäre zusammengesetzt? Nur haben die überhaupt eine Atmosphäre und so weiter? Wie sind die Bedingungen dort? Wie sind die Temperaturen dort? Das sind alles Dinge, die wir noch nicht wissen können, aber die wir dann wissen könnten, wenn wir so ein Teleskop haben, wie das, was gerade gebaut wird.
Nur wie filtere ich dieses Licht denn raus? Also wenn der Stern so hell ist, ich denke jetzt mit meinem normalen fotografischen Verstand, wenn der Stern so hell ist, dann überstrahlt der ja alles und dann sehe ich ja das Licht des Planeten. Ja,
da brauchst du einen Doktoranden oder Diplomanten, die müssen sich dann so hinstellen und mit dem Daumen gerade so vor den Stern halten, dass der abgedeckt wird. Nein, tatsächlich ist es ist komplex.
Du einen Doktoranden, wie asozial kann man sein? Naja.
Ja, das so machen das die.
Ja, ja, ist klar, nee. Ich weiß, so machen die das.
Aber nee, also ich kann dir das im Detail nicht sagen. Es gibt verschiedene, weil das ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich weiß, dass genau an diesem Problem, also da arbeiten schon viele Leute schon seit längerer Zeit dran, sich sowas zu überlegen. Du kannst quasi sowas erstmal so künstliche Sternfinsternis erzeugen, ja. Mhm. Das heißt, du kannst wirklich halt physisch die Dinger abdecken. Ja, da hast du dann wirklich in der Optik so ein Ding, das halt einfach quasi davor fährt und dann dir dein Ding abdeckt. Dass sowas gibt's. Dann geht das Ganze auch natürlich am Computer. Das heißt, du kannst das Licht des Sterns beobachten. Zum Beispiel, wenn du weißt, dass der Planet zum Beispiel gerade hinter dem Stern steht, ja. Wenn das sich nicht gerade von der Geometrie her ausgibt, wenn der Planet hinter dem Stern steht, und dann ist das Licht, das ich bekomme, zwangsläufig reines Sternenlicht.
Ja.
Dann habe ich quasi eine Referenz von Sternenlicht. Ja. Dann warte ich, bis der Planet neben dem Stern steht.
Dann rechnest du das einfach raus.
Zum Beispiel, ja. Also ja. So geht es auch. Man kann es auch sowas geht auch in Fällen, wenn der jetzt nicht gerade hinter dem steht. Es gibt ja noch, man kann das auch, wenn das Licht gemischt ist, man kann es dann auch auf andere Arten rausrechnen. Aber das sind so, kniffliger Kleinkram, so eine nervige Arbeit, das zu machen. Aber dass man weiß, wie das geht.
Gucken wir mal auf die Erde. Schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Bio-Lebensmittel schädlicher fürs Klima sind als konventionell angebaute Lebensmittel.
Okay.
Tada! So, jetzt kommen die ganzen Einschränkungen. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich indirekte Auswirkungen von Bio-Lebensmitteln angeguckt, weil Bio-Lebensmittel anzubauen braucht mehr Fläche als konventionell angebaute Lebensmittel, also Getreide und sowas. Wenn du mehr Fläche für die gleiche Versorgung mit Lebensmitteln haben willst, also gleichen Ertrag mit mehr Fläche, musst du mehr Wälder roden. Und wenn du mehr Wälder rodest, ist das schlechter für die CO2-Bilanz des gesamten Planeten. Also so haben die da drauf geguckt und sagen halt, ja, es ist halt ein Welthandelsproblem eigentlich, ne? Weil das halt nicht mehr auf lokale, wie nennt man es denn, Landwirtschaft beschränkt ist, sondern je nachdem, was wir hier kaufen, wird halt der Regenwald gerodet dafür.
Also was mich bei sowas natürlich immer sofort auffällt, ist natürlich die Frage, wie wie umfassend ist es wirklich gerechnet, weil du hast ja nicht nur, du musst ja dann, wenn du quasi musst du nicht nur den reinen Anbau und die Anbaufläche berücksichtigen, sondern auch die ganze Infrastruktur drumherum, ja? Also wenn du jetzt quasi beim normalen, wenn du jetzt quasi, du hast vermutlich unterschiedliche Düngemittel, die Düngemittel müssen irgendwie hergestellt werden. Ja. Es muss irgendwo Fabriken geben, die diese Düngemittel herstellen, dann muss es Schiffe geben,
die da machen,
und so weiter. Genau. Also das,
die Nummer, die da machen, funktioniert auch tatsächlich nur, da geht's halt um Entwaldung. Ja. Über was anderes haben die gar nicht geschrieben. Jedenfalls habe ich nichts anderes gefunden. Und da, wenn du das aber anguckst, dann haben Bioerbsen eine 50% höhere Auswirkung auf das Klima als konventionell gezogene Erbsen.
Aber also bei dem speziellen, bei dem, was den Wald angeht, muss man dann halt wieder sagen.
Bei dem, was den Wald angeht, genau.
Macht dann wieder nicht so gute Schlagzeilen, aber.
Eben, macht dann nicht. Ja. Ja. Aber fand ich ganz spannend, das auch mal so auszurechnen, weil im Grunde musst du solche Sachen ja auch so rechnen. Du kannst ja nicht einfach aufhören, irgendwo zu rechnen.
Natürlich. Das kannst du halt eben machen, wenn du kleine, so halt wie vor weiß ich, 500 Jahren, halt wirklich so lokale Landwirtschaften hast. Aber heutzutage ist das ja alles eins. Und dann musst du alles irgendwie mit berücksichtigen.
Hast du ja auch ich finde das ja bei Automobilen immer so frappierend. Ne? Das ist, stoßen zu viel CO2 aus oder zu viel Feinstaub aus oder irgendwie sowas. Also wracken wir sie ab und bauen neue, berechnen aber nicht, wie viel der Neubau an CO2 und Feinstaub erzeugt.
Ne? Ja.
Wobei da der Feinstaub dann woanders erzeugt wird, vielleicht ist das dann besser oder so, weiß ich allerdings auch nicht.
Ja, das ist halt im Prinzip, sind höhere Schornsteine. Ja, das hat man auch früher gemacht. Irgendwie, wenn die Umweltverschmutzung zu blöd war, hat man den Schornstein höher gemacht, dann hat es den Dreck und 5 Kilometer weiter geweht, ja. Und
trotzdem haben sich alle gewundert, dass es Husten gibt, dass sie Husten haben.
Ja. Ja, reden wir über was Positives.
Ja.
Du schläfst ja gerne lange.
Ja.
Und wenn du jetzt in Österreich leben würdest, könntest du dein Langschläfertum politisch ideologisieren und politisch motivieren.
Ach, das kriege ich auch so hin, aber erzähl mal, wie du es machen würdest.
Nee, also eigentlich, um die Wissenschaft wieder da reinzubringen, es geht um Leute, die, wenn ihr am Montag, falls es am Montag schon ausgestrahlt ist, am Montag, dem 21.01., da sollte man früh aufstehen, denn da gibt es eine totale Mondfinsternis.
Ja.
Also die fängt um 4.34 Uhr an.
Habe ich extra nicht in meine Notizen genommen, weil ich noch gar nicht weiß, ob ich das Ding Montag schon veröffentlicht habe. Aber jetzt veröffentliche ich es einfach sofort, ist dann auch egal.
Ja, das passt gut. Das habe ich auch nichts dagegen. Also am Montag könnte gerne Frühaufsteher sein, aber man muss sich sagen, Österreich hat es geschafft, jetzt die Debatte Frühaufstehen oder länger schlafen politisch, ideologisch aufzuladen.
Ach echt, anhand dieser Mondfinsternis?
Nein, nicht anhand dieser Mondfinsternis. Die war nur, weil ich jetzt irgendwie hier das mit dem Frühaufstehen quasi, habe mich an die aktuelle Debatte erinnert und die wollte ich wegen ihrer Absurdität jetzt hier auch nochmal kurz erwähnen. Wir haben ja einen österreichischen Bundeskanzler, der ja sowas oder sowas ähnliches.
Kinderkanzler.
Also, ein Kinderkanzler, ja. Der wirklich, der ist so absurd, der Mensch.
Also, Kanzlerkind Sebastian ist das. Das ist dann immer, wie früher beim Kamerakind, das ist dann immer so ein Rahmen drum.
Ja, also wirklich, der hat in seinem Leben nichts anderes gemacht, außer Kanzler zu sein. Der kam aus der Schule und der nächste Job war Kanzler. Ja, also dazwischen hat er studiert, aber nicht abgeschlossen und dann ist er im Wesentlichen direkt danach halt irgendwie
Partei. Irgendwo muss er zwischendurch.
Volkspartei und alles. Ja, der war halt in diversen Parteien.
Irgendwo muss er zwischendurch noch gelernt haben, große Töne zu spucken, weil ich meine, Österreich hatte ja zuletzt den EU-Vorsitz und was hat er nicht alles erzählt, was er alles machen will, wenn Österreich den EU-Vorsitz hat und was hat er gemacht? Praktisch nichts.
Ja, aber er erzählt ja auch nichts. Ich meine, in Österreich ist der Schweigekanzler, weil er sagt halt nichts. Also zu jedem widerlichen, der rechtsextremen Äußerung seines Koalitionspartners sagte nichts, also genau nichts. Wenn er was sagt, dann eben sowas wie jetzt ging es momentan, jetzt haben sie gerade eine kurze Pause gemacht bei der ganzen irgendwie auf Flüchtlinge hinhauen, sondern jetzt geht es um arme Leute.
Ja.
Jetzt ist in Österreich soll die Mindestsicherung gekürzt werden.
Mhm.
Und weil die ganzen Ausländer das kriegen, ja. Was natürlich nicht stimmt, ja. Aber
ich meine, die Wähler müssen sich darauf verarscht fühlen, oder? So, wir wollen, dass die Ausländer rauskommen. Ja, hier habt ihr erstmal Sozialabbau.
Ja, jedenfalls machen die das. Und dann hat er gesagt, also die Regierung hat eine Klausur gemacht und im Rahmen bei der Eröffnung hat er gesagt, in Österreich wird gerade gestritten zwischen, in Wien wird ja gewählt. Ich glaube, dieses oder nächstes Jahr. Mhm. Und Wien ist halt noch so, Wien ist rot-grün regiert und halt damit der Feind von der Bundesregierung logischerweise. Und jetzt gibt es halt immer so einen Kampf Bundesregierung gegen Wien. Und in Wien hast du natürlich auch die höchste Arbeitslosenquote und so weiter, weil Wien hat, da wohnen halt einfach irgendwie 30% aller Österreicher, ja, genau. Oder 30% aller Menschen in Österreich leben und ist auch die einzige Großstadt. Jedenfalls hat er gesagt, ich zitiere jetzt Sebastian Kurz, ich glaube nicht, dass das eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um arbeiten zu gehen und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen. Ja, also Langschläfer, also die Arbeitslosen sind alle faule Langschläfer im Wesentlichen.
Ach so, ich habe daraus gehört, dass die Kinder nicht mehr so früh zur Schule müssen.
Ja, nee, es ist sehr, haben die anderen nicht gehört. Also im Wesentlichen geht's halt dann, die Leute sind halt, die ganzen Armen sind faule Langschläfer, ja, und deswegen sind sie arm. Mhm. Das ist halt, passt doch im Wesentlichen zur der ganzen Rest der Ideologie.
Das ist ganz interessant, in der Bundesrepublik Deutschland hat es die SPD und die Grünen gebraucht, um diese Parolen zu verbreiten. Ne?
Ja, ne, bei uns hat das noch seine Ordnung, bei uns machen das die Richtigen. Ja. Jedenfalls war natürlich sehr viele eine Auflage für all die Leute, irgendwie, die bei Twitter und sonst irgendwo Sachen machen. Also es hat dann irgendwie einer, das fand ich besonders schön, hat einen Artikel vom Februar 41 rausgegraben. Und ich zitiere jetzt aus dem Artikel aus dem Februar 1941. Da geht es auch um irgendeinen Polizeieinsatz. Besonderen Erfolg hatte auch eine Panzerformation der Schutzpolizei zu verzeichnen, die mit Panzerkraftwagen und Krafträdern eine Razzia auf Langschläfer in den Wiener Bezirken veranstaltete.
Also, was hat das denn noch mit Wissenschaft zu tun?
Nichts. Ich wollte mal wieder erzählen, wie absurd bei uns Österreich ist, ja. Und in Österreich ist es mittlerweile ein politisches Statement, ob du früh aufstehst oder lang schläfst.
Ja,
und lasst euch nicht abhalten auch wenn man sich als Frühaufsteher, ich bin ja auch Frühaufsteher, jetzt quasi das macht, was Sebastian Kurz gerne hätte, dass man macht, lasst euch davon trotzdem nicht abhalten, ja, lasst euch nicht einreden, dass die Zeit des Bettverlassens irgendwas mit Ideologie zu tun hat, sondern steht am Montag auf, wenn ihr die Möglichkeit hat, um 16:30 und guckt euch an, wie der Mond sich verfinstert bei der totalen Mondfinsternis.
Genau, danach legt euch wieder hin, weil die Stütze kommt eh.
Genau, so, ja. Apropos. Also danach legt euch hin und schlaft bitte bis Mittag, genau. Aber gebt das irgendwie kund auf Twitter, damit das auch irgendwie so einen Protestwert hat, ja?
Apropos, amerikanische Wissenschaftler haben jetzt endlich einen Fachausdruck für die Analyse von Code.
Ach, den habe ich auch gesehen, bisher, das fand ich schön, ja.
Zur Wahl standen 4 Begriffe, sie haben wohl irgendwelche Philologen gefragt, jetzt wissen wir auch, wofür die Philologen da sind, haben Philologen gefragt, wie man es denn nennen könnte, und zur Wahl standen Lätamen, Merda, Stercus und Fimus, und gewonnen hat Fimus, und darum heißt es jetzt, wenn man in Kacke rumwühlt, heißt es jetzt ab sofort Infimo. Natürlich nee, nur, wenn man wissenschaftlich in Kacke rumwühlt. Nee,
nicht, wenn man... ich glaube, du hast das da falsch. Das ist nicht korrekt reproduziert, was du
erzählst. Habe ich Kacke geredet, ja?
Ja, genau. Okay. Na, es geht nicht darum, quasi jetzt irgendwie Scheiße zu analysieren, ja, sondern es geht um, es gibt ja in der Wissenschaft schon die etablierten Begriffe in vitro und in vivo.
Ja.
Also wenn du quasi Experimente in vitro machst oder Experimente in vivo machst, also quasi im Reagenzglas oder im lebenden Organismus. Und es gibt aber auch Experimente, die du quasi im Code machst, vereinfacht gesagt. Und für das gab es jetzt keinen solchen Namen. Für das haben sie jetzt
in vitro, in vivo und in Fimo.
Genau. Also es ist nicht einfach allgemein irgendwie Scheiße untersuchen, sondern wirklich halt so für die
Art. Ja, wenn du das Mikrobiom angucken und sowas, ne? Wenn sie im Darm gucken. Ja, genau, sowas. An der Stelle sei nochmal beworben, der Resonator übers Mikrobiom. Sehr interessante, sehr spannende Sendung.
Ja. Bei Fimo habe ich mich gleich wieder erinnert, da hast du als Kind auch mit Fimo gearbeitet. Da habe ich tolle Sachen gemacht. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, weil ich wissen wollte, ob das vielleicht, meine Knete ist ja auch so ein bisschen so kacke, von der Konsistenz her, ob das zusammenhängt, ob quasi Fimo, ob die so seltsam waren, um ihr Produkt nach dem lateinischen Ausdruck für Kacke oder irgendwie sowas zu nennen.
Oh.
Aber haben sie nicht. Tatsächlich steht hier zumindest in der Wikipedia, also diese Fimo-Rezeptur wurde 1939 erfunden von der Tochter von Käthe Kruse.
Ach, und sie mit den Puppen.
Genau, also Sophie Kruse wollte ein neues Material für Puppenköpfe entwickeln, also um Puppenköpfe draus zu machen, hat sie aber nicht geschafft, hat aber eben so eine Modelliermasse dabei irgendwie entwickelt, und die ist dann 1954 auf den Markt gekommen, damals unter dem Namen Fimoik, zusammengesetzt aus den Spitznamen der Erfinderin, ja, also der Spitzname der Erfinderin war Fifi, und Fifi Modelliermasse und Mosaik hat dann Fimoik gegeben, und dann ist dann irgendwo Fimo draus geworden, und für alle, die, weiß ich, wir müssen ja wieder hier Ost-West politisch korrekt sein, in der DDR hieß das Zeug Suralin und nicht Fimo.
Suralin?
Sucralin.
Klingt aber wie irgendwas, was Vitamin C enthält, oder?
Ach, vielleicht hat es das auch enthalten. Ich kann natürlich sagen. Also ich glaube, man hat es irgendwie nicht gegessen damals im Osten. Das ist so schlimm, was auch nicht. Aber es war im Prinzip das Gleiche, nur halt nicht viel mehr aus. Aber die habe ich auch habe ich irgendwie dann nicht auf meiner Liste gehabt am Schluss, aber es war tatsächlich, fand ich eine schöne Geschichte, dass sich die Wissenschaftler auch dafür schöne Namen suchen.
Hast du den Kruger-Effekt mitbekommen bei Gentechnik?
Ja, habe ich auch mitbekommen.
Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass der Dunning-Kruger-Effekt auch bei grüner Gentechnik, also beim Thema grüne Gentechnik, auftritt. Also wer sich besonders entschieden gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel ausgesprochen hat, hat behauptet, sehr viel über das Thema zu wissen. Und wenn sie dann aber objektive Tests gemacht haben zu Genetik im Speziellen und zur Wissenschaft im Allgemeinen, haben die Leute, die am schärfsten gegen genetisch veränderte Lebensmittel waren, am schlechtesten abgeschnitten. So, falls man mal den Dunning-Kruger-Effekt erklärt haben will. Ja. Bei Gentherapie sah das genauso aus. Also ne, menschliche, rote Gentechnik, wie man so schön sagt. Und wo das nicht der Fall war, also wo der dann den Kruger-Effekt nicht gegriffen hat, war Klimawandelleugnung.
Okay.
Und da war der Störer, dass die politische Polarisierung die Einstellung der Menschen zum Klimawandel stärker prägt als das Wissen bzw. die Unwissenheit über den Klimawandel.
Geil, also oder? Also ich wäre davon ausgegangen, dass es jetzt natürlich ist es gerade das Gentechnik ist natürlich auch wieder ein sehr schlagzeilenträchtiges Thema, aber ich war davon ausgegangen, dass das allgemein so gilt. Also dass wenn Leute quasi etablierte wissenschaftliche Fakten ideologisch ablehnen, dass dann immer ein Dunning-Kruger-Effekt im Spiel sein muss, weil du ja, wenn du ausreichend Ahnung vom Thema hast, dann kann man davon ausgehen, dass das, und in dem Fall geht es ja quasi, jetzt hier nicht um Glaubensfragen, sondern um Wissensfragen. Und wenn du
ausreichend Ahnung davon hast, dann kann man davon ausgehen, dass du es nicht ablehnst. Ne? Oder du hast so viel Ahnung, dass du es ablehnst, weil du mehr Ahnung hast als alle anderen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist bei der Internationalisierung der Wissenschaft dann doch eher gering. Ne?
Ja, also es war eine interessante Meldung. Aber wenn wir schon bei Gentechnik sind, dann erzähle ich nochmal was kurz über wachsende Pflanzen. Vielleicht noch ein Nachtrag zur letzten Sendung, da habe ich ja, glaube ich, kurz erzählt, also was alles so passieren wird im nächsten Jahr, also dass China eine Raumsonde auf die Rückseite des Mondes schickt.
Ja, die war ja schon unterwegs, als wir aufgezeichnet hatten. Ne?
Genau, dann habe ich vielleicht erwähnt, dass das passiert und die ist jetzt gelandet und erfolgreich gelandet und hat Bilder gemacht und sie hatte auch Baumwollsprösslinge mit da an Bord, die wachsen sollten und die gewachsen sind. Also tatsächlich ist das erste Mal auf dem Mond eine Pflanze gewachsen.
Ach, das haben die, Apollo hat das nie ausprobiert?
Sonst würde da, ich habe jetzt nicht recherchiert, aber ich würde mal sagen, dass das etwas ist, was man, wo die Chance, dass der seriöse Journalismus, den ich jetzt zitiere, keinen großen Fehler gemacht hat, weil sowas kann man eigentlich rausfinden, wenn man so einen Artikel schreibt. Also hätte ich auch davon gehört, glaube ich. Also ich habe jetzt in letzter Zeit einiges ein bisschen über Apollo gelesen und das wäre mir, glaube ich, aufgefallen. Also, die waren auch, glaube ich, nicht so lange dort, dass da wirklich was konkret wachsen kann. Die waren irgendwie 2-3 Tage da.
Kurz hin, ein paar Steine gesammelt und wieder zurück. Apropos Apollo, hast du die Sendung schon gehört, die ich mit Christopher Lauer aufgenommen habe? Der hat seine Bachelorarbeit über Werner von Braun geschrieben.
Nein, habe ich noch nicht
gehört. Und kommt im Zuge seiner Arbeit zu dem Schluss, dass Werner von Braun ein Hochstapler war.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine wahnsinnig neue Erkenntnis ist, aber er hat schon Ahnung von dem, was er macht, aber er war halt irgendwie das, was er irgendwie alles erzählt hat, dass er irgendwie nichts gewusst hat von diesen ganzen Nazi-Gräueln, Konzentrationslager und so weiter.
Er hat vor allen Dingen auch nichts gewusst von Raketenbau.
Also, ach, da bin ich mir nicht ganz, also das wäre mir jetzt neu. Also,
ja, guck mal im Blog bei mir.
Muss ich mal schauen.
Gibt aber einen Artikel, den Christopher in der FAZ geschrieben hat, das ist etwas kürzer.
Muss ich mal schauen, da würde mich dann wirklich nochmal eine zweite Meinung interessieren, weil ich kann mir, wenn die haben, der von Braun ist ja quasi, da gab es ja richtig, nach dem Krieg haben sich die Nazis und die Russen regelrecht irgendwie, nicht die Nazis und die Russen, die Amerikaner und die Russen regelrecht, die Wettler verglichen, wer denn jetzt die ganzen Raketenwissenschaftler einsacken kann. Und die haben sich da die Raketenteile und ich glaube kaum, dass die Amerikaner, wenn von Braun wirklich nichts auf die Reihe gebracht hätte, dass sie ihn dann so lange behalten hätten, weil es gibt andere, zum Beispiel einer aus Thüringen, Arthur Rudolph hieß der Typ, der auch wirklich einer von den führenden Raketenkonstrukteuren war und auch ideologisch absolut bedenklich, den haben sie im Wesentlichen, der hat da mitgebaut und sobald halt die Rakete auf dem Mond war, haben sie ihn dann angeklagt und rausgeschmissen. Mhm. Mehr oder weniger, ja. Und ich glaube kaum, dass die, also die
Ich wäre mir da nicht so sicher.
Nicht gebraucht also
die,
hätten.
das ist, wir haben das in der Sendung auch erörtert und wie immer erinnere ich mich nicht mehr so sehr so gut daran, warum die Amis den Wernher von Braun überhaupt dann reingeholt haben. Und die Erklärung war, jetzt kriege ich es natürlich nicht mehr zusammen, weil ich schon wieder viel zu viele andere Sachen zwischenzeitlich aufgenommen
habe. Na, reingeholt haben sie sie, weil sie halt irgendwie alle wollten die Raketentechnik haben. Die Deutschen waren damals die Einzigen, die
Wernher von Braun hat halt geschafft, Wernher von Braun hat halt geschafft, sein Team um sich zu scharen und hat gesagt, ihr kriegt uns nur zusammen.
Genau,
so, und jetzt ist halt die Frage, ob sein Team nicht alleine dafür, dass er die Leute vor den Russen bewahrt hat, ihm dafür so loyal war, dass sie ihn nie haben auffliegen lassen.
Ach so, das also kann
du brauchst ja immer kompetente Menschen in der Firma, die dann irgendwann sagen, hier, Moment mal, der Chef hat überhaupt keine Ahnung. Mhm. Und möglicherweise
das kann natürlich sein.
Hat Wernher von Braun da einfach Schwein gehabt, dass seine Mitarbeiter
ihn gedeckt haben. Er und halt sein Team dann oder wer auch immer, die haben es gab ja damals auch bei den ersten Versuchen von den Amerikanern einen Satelliten ins All zu kriegen, da gab es ja zwar auch so parallel halt quasi die Navy, glaube ich, und dann halt das Team vom Braun haben parallel gearbeitet und die Amerikaner wollten halt nicht zuerst, dass die Navy das macht, ja, weil die wollten sagen, okay, das sollen schon irgendwie unsere sein und erst als deren Satellit halt die Rakete ist natürlich 2 Meter hoch, da gibt es tolle Bilder, also die kommt irgendwie 3-4 Meter hoch und dann bumm, knickt sie um und fällt um und das war halt dann erst dann haben sie dann vom Braun ranlassen und der hat dann den ersten amerikanischen Satelliten hochgeschickt. Und
ja, dann, aber vorher hat er halt auch Kriegswaffen gebaut, ne? Also Raketen
natürlich,
für den Krieg gebaut. Ne?
Also ja, klar. Das ist der und irgendwie die Leute aus Konzentrationslagern, Zwangsarbeiter angefordert. Also wer sich für das Thema interessiert, soll unbedingt mal nach Usedom, nach Peenemünde gehen.
Da steht dort, V2.
Und vor allem steht da auch in diesen Bereich, das ist ein sehr, 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 sehr interessantes Museum, wo das alles genau erklärt wird, wo auch wirklich auch diese ganzen Zwangslager, die ja dann irgendwie hier das Mittelwerk Dora, was hier in Thüringen war, also das ist da alles sehr, sehr eindrücklich.
Ja, ich war da kürzlich. Wann waren wir denn da? Anfang Dezember waren wir da. Wir hatten sogar noch einigermaßen Glück mit dem Wetter. Was ich ganz schön fand, war auch insgesamt die Dokumentation da über Raketenforschung und wie das angefangen hat und wie das eigentlich erstmal nur zu Entertainment-Zwecken auf irgendwelchen Feldern gemacht wurde und Eintritt verlangt wurde und sowas. Also
das ist ein schönes Museum.
Ja.
Fand ich schön dort. Aber wenn wir gerade bei zweifelhaften Wissenschaftlern sind, dann auch noch eine kurze Meldung. Du kennst sicherlich James Watson, oder? Nicht der von Sherlock Holmes?
Ich wollte gerade sagen, nee, der hieß John, ne? Verdammt, siehst du ja, genau. Jetzt ist mein Gehirn kaputt. Wer ist das?
James Watson, einer der Entdecker der DNA-Doppelhelix.
Ah, okay.
Ja, also durchaus eine wirklich relevante wissenschaftliche Leistung, obwohl natürlich auch da wieder die Diskussion ist, dass er damals, die haben ja damals Watson und, wie hieß der zweite, Crick und Watson waren es die zwei, glaube ich, ja. Genau, die haben den Nobelpreis bekommen, genau, Watson und Francis Crick, 62 und haben den Nobelpreis bekommen und das ist auch wieder mit Rosalind Franklin, eine Biologin, die eigentlich mit denen zusammengearbeitet hat, weil ich mittlerweile auch die Wissenschaftshistorik sagt, dass die eigentlich mindestens genauso viel beigetragen hat bei der Arbeit, wenn nicht sogar mehr als die beiden anderen, aber halt als Frau halt wie so oft vom Nobelpreiskomitee übergangen worden ist.
Übersehen.
Aber ja, nicht übersehen, sondern übergangen, kann man sagen. Also
das ist aktiv, ne? Das passiert aktiv, oder?
Ja. Kann ich jetzt nicht so sagen.
Aber ja, doch, alles Schweine da.
Ja. So, ist halt, wir haben auch viele andere. Wir haben auch, du wirst nie einen Nobelpreis kriegen.
Nee.
Jetzt ist vorbei. Nee, aber es ist halt oft genug vorgekommen. Es hat wirklich sehr viele Frauen. Lise Meitner, ja, Vera Rubin, so viele Frauen, die Jocelyn Burnell, also so viele Frauen, die eigentlich wirklich nobelpreiswürdige Arbeit gemacht haben, haben es halt nie bekommen. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Es geht darum, dass Watson, James Watson, der noch lebt, 90 Jahre ist er alt, ja, der hat jetzt mittlerweile hat seine ganzen Ehrentitel seiner Uni verloren, auf der er gearbeitet hat. Also die ganzen, das war er, Ehrentreuhänder, Professortitel, ist alles aberkannt worden, weil er wiederholt.
Doppelhelix gar nicht
erfunden. Nee, weil er wiederholt wirklich also massiv rassistische Äußerungen getätigt hat. Also das hat er schon früher gemacht, ist damals schon, also 2007 ist er dann schon quasi, hat er schon, war er Kanzler, seine Kanzlerschaft.
Ist das heißt, er ist kein schlechter Wissenschaftler, er ist ein Arschloch.
Ja, also es ging darum, also er hat, was er gesagt hat, war 2007 in der Sunday Times hat er es gesagt, da ging es um die Aussichten Afrikas für die Zukunft und er hat gesagt, ja, dass die sind eher düster, weil, und das ist jetzt ein Zitat von ihm, unsere Sozialpolitik basiert auf der Annahme, dass ihre, also Afrikaner, dass ihre Intelligenz die gleiche ist wie unsere, während das aber nicht der Fall ist. Ja? Mhm. Alle Menschen, die mit schwarzen Mitarbeitern zu tun haben, wissen, dass das nicht stimmt, also dass Schwarze und Weiße gleich sind. Also er ist halt der Überzeugung, dass der genetische Unterschied, also dass das quasi Schwarze genetisch dümmer sind als Weiße.
Geil.
Was, ja. Und dafür ist er damals natürlich schon zu Recht kritisiert worden. Und dann hat es dann wieder schriftlich widerrufen und hat dann quasi ein paar von seinen Ehrentiteln behalten, aber dann jetzt demnächst vor
kurzem. Ich finde immer so interessant, wie kann man sowas schriftlich widerrufen? Das ist doch, du hörst doch nicht auf, sowas zu denken, nur weil du es jetzt gerade dann mal, nur weil du gerade damit bedroht wirst, deinen Job zu verlieren.
Ich meine, der Job, der braucht doch keinen Job mehr, der Mann. Also
ja, aber da geht's ja um Reputation, da geht's ja um das Gefühl von Selbstwirksamkeit und sowas alles. Und wenn sie dir dann alle Titel aberkennen und die Orden abreißen, dann bist du halt niemand mehr.
Ja, also, aber da gibt's, ich habe mal im Standard vor langer Zeit mal einen Artikel drüber geschrieben. Also, es gibt einen ganzen Schwung Nobelpreisträger, die halt irgendwie, nur weil man einmal irgendwie was Kluges, Geniales gemacht hat, heißt das ja nicht, dass man im Rest des Lebens irgendwie ein Volldepp sein kann.
Ist nochmal dieser Vitaminspinner. War das
ja,
Pauling?
Linus Pauling, genau. Der hat irgendwie, dass man Vitamin C Krebs heilen kann. Oder dann, es gibt den Brian Josephson, Nobelpreis für Physik, der irgendwie Telepathie und Telekinese erforscht. Es gibt den Ivar Gieber, der auch Quantenmechanik einen Nobelpreis bekommen hat und der aber seit Jahren durch die Welt fährt und allen erzählt, dass der Klimawandel nicht stattfindet. Und auch.
Und es funktioniert, ne? Also den Einfältigen reicht die Reputation des Nobelpreises.
Ja, ich meine, es ist natürlich
auch ein bisschen. Das habe ich tatsächlich in Diskussionen schon gehabt, dass mir andere Vitaminspinner erzählen wollten, dass sogar Linus Pauling das sagt und der hat schließlich einen Nobelpreis.
Das ist halt das Problem, dass du halt, wenn du so einen Nobelpreis hast, das ist ja wirklich fast der einzige Wissenschaftspreis, der wirklich allgemein bekannt ist, der wirklich so eine extreme Reputation mitbringt. Also wenn du mal einen Nobelpreis hast, dann kannst du wirklich den Rest deines Lebens im Prinzip damit verbringen, durch die Welt zu fahren und den Leuten Dinge zu erzählen. Also du brauchst dann irgendwie, du kannst irgendwie Vortragshonorare einsacken und halt irgendwie gemütlich leben davon, wenn du willst. Also die meisten Wissenschaftler sind ganz normale, vernünftige Menschen, die forschen einfach weiter. Aber es gibt halt, aber das Ding ist halt, dass du dann eben wirklich in so eine Art, ja, fast mediale Verehrung kommst, ja, also du wirst dann plötzlich von den Medien zu allem befragt, ja, und die wollen irgendwie deine Meinung zu allem wissen. Ja, und dann natürlich irgendwie, wie gesagt, die meisten sind vernünftige Menschen, die sagen halt dann nur zu dem was sie sich auskennen, aber irgendwie kann dir das auch ein bisschen zu Kopf steigen, ja, und dann kriegst du halt das Gefühl, du wüsstest über alles was und sagst halt über alles was, obwohl du halt dich nur bei einem Ding wirklich gut ausgekannt hast. Also ich habe mal irgendwie einen Abend, ich war öfter mal auf dieser Nobelpreisträgerkonferenz in Lindau, wo sich die jedes Jahr die Nobelpreisträger treffen, und einmal war ich bei so einem Abendessen und bin neben einem Nobelpreisträger gesessen. Weil ich gerade, ob ich den jetzt erlebt noch, ob ich den noch namentlich nennen soll.
Ja, lass mal.
Er ist einer, der auch ab und zu mal in popkulturellen Sendungen aufgetaucht ist, und der war ungefähr so, wie er da dargestellt worden ist. Also er hat mir im Wesentlichen den ganzen Abend lang die Welt erklärt. Also gesagt, wie er hat mir auch erklärt, wie Österreich zu sein hat und alles. Also ist das irgendwie. Ja, also das kann wirklich sein, dass du quasi dich halt dann irgendwie verlierst in der Aufmerksamkeit und glaubst, du hast Ahnung von allem, obwohl du es nicht hast. Also da gibt es ein paar, und Watson, der war vielleicht immer schon ein bisschen Rassist, weil sonst macht man sowas nicht auf die Art und Weise wiederholt, aber dem ist halt, ja, der ist halt jetzt auch vernünftigerweise von seinen akademischen Ämtern entfernt worden.
Kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, das passt jetzt auch so ein bisschen, dass Männer sich stärker an Schmerzen erinnern als Frauen. Die haben sich das sogenannte Schmerzgedächtnis angesehen, ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist, wenn du mal irgendwo einen Schmerz hattest, können Spuren in den Nervenzellen und auch in den Rückenmarkszellen und im Gehirn übrig bleiben von diesen Schmerzen. Diese Spuren führen dann dazu, dass du beim selben Reiz einen viel stärkeren Schmerz empfindest, als du eigentlich empfinden solltest.
Okay,
so, ja, das kann, einfach gesagt. Kenn ich, ja. Das ist ziemlich unangenehm. Ich habe sowas auch. Ich weiß gar nicht, ob man das wegtrainieren kann oder ob man sich dran gewöhnen kann. Es hat bei mir dann abgenommen irgendwann. Also es wird immer weniger. Aber weiß ich nicht, ob das so ein Umlernen ist oder ob ich mich einfach nur dran gewöhne, dass es halt wehtut. Die haben sich das angeguckt, haben dann so die üblichen Menschenversuche gemacht, haben erstmal an Mäusen geguckt, haben sich gewundert, haben dann Menschenversuche gemacht haben die Menschen in einen Raum geführt, haben irgendwo unterm Arm Hitze erzeugt und danach mit irgendwas anderem Schmerz. So. Das haben sie mit Männern und Frauen gemacht, am nächsten Tag haben sie wieder reingebracht, haben Hitze erzeugt und geguckt, ne, wie ist denn Schmerzempfinden da, so, wie hat sich das entwickelt. Und hinten rausgekommen ist, dass Frauen sich anders an Schmerzen erinnern zu erinnern scheinen als Männer. Die männlichen Probanden waren alle überempfindlich nach diesem Ding, die Frauen nicht. Was, Frauen einfach war alles völlig normal. Mhm. Und jetzt vermuten sie, dass das Testosteron schuld ist. Weil die Männer
Frauen nämlich, haben einfach ein schlechteres Gedächtnis.
Genau, so. Frauen sind dümmer. So.
Das hast du gesagt zum Glück.
Das hat dieser Nobelpreisträger gesagt.
Okay, gut.
Also sie gehen davon aus, dass es Testosteron schuld ist, weil nämlich die Männer, als sie dann zum zweiten Mal in diesen Raum geführt wurden, zu Protokoll gegeben haben, dass sie gestresst seien. Mhm. Und zwar stark gestresst. Und die Frauen, die waren halt nicht gestresst. Mhm. Und dann haben sie noch, und das finde ich eigentlich das Schöne oder das Lustigste daran, die kontextabhängige Schmerzüberempfindlichkeit hat sich nicht bei kastrierten Mäusen gezeigt.
Und dann der Menschenversuch?
den haben sie nicht geschildert. Da gibt es ein Video dazu.
Von Mäuse kastrieren.
Genau. Das heißt, Männer sind tatsächlich weinerlicher als Frauen.
Ja, da wissen wir das auch.
Wissen wir das auch. Mehr habe ich nicht zu erzählen für heute.
Gut, dann passt es ja wunderbar, weil dann kann ich jetzt quasi noch zum Abschluss der ersten Sendung des Jahres 2019.
Werbung für die Science-Busters machen.
Nein, das kommt zum Abschluss des Abschlusses. So. Jetzt kommt noch der Abschluss des wissenschaftlichen Teils. Aber dann habe ich tatsächlich nicht nur Science-Busters, sondern ich habe noch ein paar andere interessante Sachen, die neu sind in diesem Jahr, die ich erzählen wollte, also die jetzt quasi bei meiner Arbeit neu sind. Mhm. Aber jetzt geht es ja um weißt du, was das Jahr 2019 ist? Also es gibt immer das Jahr des so und so, das internationale Jahr des Tralala.
Keine Ahnung, Jahr des Händeschüttelns, keine Ahnung.
Nein, also natürlich was Wissenschaftliches. Ja, es ist das Jahr des Periodensystems.
Und warum?
Weil das Periodensystem dieses Jahr seinen 150. Geburtstag feiert. Drum hat das die UNO oder die UNESCO, glaube ich, macht das immer, die UNESCO eben zum Jahr des Periodensystems ernannt. Und dann gibt's halt überall im ganzen in der ganzen Welt halt alle möglichen Aktivitäten, Veranstaltungen und so weiter, die man dann verlinkt, die Seite, wo man auch nachgucken kann, wo was passiert. Also auch in Deutschland gibt es Veranstaltungen, wo was passiert. Also halt Vorträge, zum Beispiel jetzt hier sehe ich gerade 23. Jänner, was demnächst ist, Ulf von Rauchhaupt, der auch ein schönes Buch geschrieben hat über die chemischen Elemente, wenn ich mich richtig erinnere, hält einen Vortrag in Frankfurt.
Wer hat eigentlich das Periodensystem erfunden oder sich ausgedacht?
Dimitri Mendeleev.
Und wie viele Elemente waren da drin am Anfang?
Ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Aber es war halt tatsächlich, das Schöne drin war, dass das, es gab viele Leute, die probiert haben, dass das die ganzen chemischen Elemente irgendwie zu sortieren. Ja, man hat jede Menge Elemente gekannt, damals so vor 150, 200 Jahren, aber halt, man hat nicht gewusst, wie die zusammenpassen. Ja, und es haben halt viele probiert, das zu sortieren. Ich glaube, hier auch einer aus Jena, mir fällt da gar nicht ein, der Typ, der das Feuerzeug erfunden hat.
Kurt Biedenkopf.
Ich glaube, Blödsinn. Nee, ach, ist egal. Also jetzt hier einer von diesen, die haben es alle, es gab immer so verschiedene Ansätze, irgendwas zu sortieren, aber Mendeleev war der Erste, das quasi in der heutigen Form angeordnet hat und dann halt festgestellt hat, dass wenn er das quasi mit diesem System, also nach Atomgewicht und nach diesen ganzen Gruppen und Perioden und so weiter anordnet, dass da eben Lücken sind. Ja? Also da ist was, wo eigentlich was sein sollte, aber man das Element noch nicht kennt. Und er konnte dann wirklich mit diesem System vorhersagen, da muss noch ein Element sein. Und anhand der Lücke, die Lücke, quasi das Ding, was in der Lücke ist, muss eigentlich die und die Eigenschaften haben. Also das muss ein Metall sein mit dem Gewicht, das ungefähr so und so aussehen muss, die und die Farbe haben muss und so weiter. Und das konnte er vorhersagen und solche Elemente sind dann auch entdeckt worden. Also es war wirklich so, darum ist das ja auch so das System so berühmt geworden, weil er wirklich damit die Existenz neuer chemischer Elemente vorhersagen konnte, sie beschreiben konnte und diese Vorhersagen auch bestätigt worden sind. Und das hat eben Mendeleev gemacht. Und das
müssen coole Zeiten gewesen sein damals, als du noch nicht irgendwelche Teilchenbeschleuniger brauchtest, um sowas zu machen, sondern noch an groben, dem Auge und den Händen zugänglichen Dingen forschen konntest.
Ja, kann man heute auch noch, man sollte sich in der Biologie oder sowas arbeiten.
Ja, aber es ist nicht
mehr so spektakulär, ne? Ja, es ist schon auch spektakulär, aber halt anders spektakulär. Ja. Aber jetzt machen wir zum Abschluss nochmal kurz das, was wir auch letztes Jahr gemacht haben, nämlich die Natur des Jahres kurz uns angucken.
Natur des Jahres?
Weil es gibt ja nicht nur das internationale Jahr des so und so, es gibt ja auch, sondern immer hier den Vogel des Jahres zum Beispiel, ja. Und der Vogel des Jahres ist 2019?
Der Pirol.
Nein, die Feldlerche.
Auch schön.
Dann, ich werde jetzt nicht alle durchgehen, weil es gibt wirklich viele des Jahres, aber so das Wildtier des Jahres.
Der Luchs.
Nein, das schöne Reh. Mist. Das war anscheinend noch nicht, ja. Es gibt noch den Lurch des Jahres, den Fisch des Jahres. Das Insekt des Jahres ist die rostrote Mauerbiene. Mhm. Die Wildbiene des Jahres, die Senfblauschiller-Sandbiene.
Ich hätte gedacht, die Wildbiene des Jahres ist die Wildbiene. Das, okay.
Nein, ja, aber gibt's die Senfblauschiller, das Höhlentier des Jahres, das Höhlentier des Jahres.
Ja, Grottenolm.
Nein, die gemeine Höhlenstelzmücke. Okay. Stelzmücke. Dann der Baum des Jahres ist die Flatterulme. Oh. Ich weiß nicht, was die macht, das habe ich auch noch nie gesehen. Der Pilz des Jahres, der grüne Knollenblätterpilz, also nicht essen. Mhm. Der Einzeller des Jahres, der ist hier noch nicht nominiert, habe ich noch nicht nachgeschaut. Die Mikrobe des Jahres ist Magnetospirillium. Die regionale Streuobstsorte des Jahres, bitte.
Apfel.
Der Öhringer Blutstreifling in Baden-Württemberg. Mhm. Der Kalbfleischapfel in Hessen und der kleine Herrenapfel in Sachsen.
Das ist das, was man nie zu essen oder zu trinken bekommt, ne?
Ja, also ich würde von den drei auch wirklich nur den kleinen Herrenapfel probieren und keinen Kalbfleischapfel und keinen Blutstreifling. Also
auch Kalb mag ich eigentlich ganz gern, obwohl es ja immer ein bisschen geschmacklos, Kalb, stimmt auch, muss nicht. Ja.
Dann gibt's auch das Gemüse des Jahres.
Brokkoli.
Nein, die Gurke ist das Gemüse sehr des schön. Jahres. Und die Flusslandschaft des Jahres.
Bezogen nur auf Deutschland jetzt, ne?
Ist alles Deutschland, ja.
Alles Deutschland. Flusslandschaft des Jahres ist, sind die Rheinauen bei, keine Ahnung, Bonn.
Na, da bist du. Das Waldgebiet des Jahres wären die urbanen Wälder an Rhein und Ruhr. Die Flusslandschaft des Jahres ist die Lippe.
Die Lippe?
Die Lippe.
Da ist doch nix.
Ja, anscheinend Flusslandschaft.
Ja.
Und jetzt kommen wir zum, also ich habe jetzt, ihr könnt das gerne alles nachlesen. Ich habe jetzt hier, ich verlinke dann jetzt die Natur des Jahres. Ich habe jetzt nicht alle vorgelesen, aber zum Abschluss noch mein absoluter Favorit, okay. Nämlich der Boden des Jahres.
Mulch.
Nein, nicht der Mulch. Also ich musste wirklich, musste kurz innehalten und ein bisschen lachen, wie ich das gelesen habe. Der Boden des Jahres ist der Kippenboden.
Was ist das, was morgens in der Kneipe irgendwie?
Es klingt wirklich so, als wäre es der Boden, auf dem irgendwie die Kippe rumliegt.
So. Ja, benutzt den großen Ascher.
Ja, so, immer so voller Disco oder sowas, ja. Sonntagmorgen. Nee, tatsächlich musste das recherchieren. Es gibt auch keinen Wikipedia-Eintrag zum Kippenboden. Aber das Kuratorium Boden des Jahres hat natürlich Informationen veröffentlicht, sogar einen Flyer veröffentlicht. Und Kippenböden sind junge Böden, die sich innerhalb von Jahrzehnten in Bergbaufolgelandschaften entwickelt haben. Die entstehen aus verkipptem Abraum. Ja, also das, was beim Bergbau irgendwie in die Ecke geschüttet wird, wenn du das lange genug ruhig liegen lässt.
Der radioaktive Scheiß.
Und der heißt Kippenboden, ja. Und dieser Kippenboden, der, also findet man hier, also um Dresden rum gibt's Kippenboden, hier auch in nördlichen Sachsen gibt's Kippenboden, natürlich im Ruhrgebiet gibt's Kippenboden.
Ja, wo die Lippe fließt,
ja. Genau, ja. Und anscheinend sind die, der kann auch irgendwie landwirtschaftlich genutzt werden, wenn er vernünftig gemacht ist, forstwirtschaftlich genutzt. Also ist das Kuratorium Boden des Jahres, hat ihn zum Boden des Jahres gewählt. Also denkt alle an den Kippenboden, wenn ihr dieses Jahr begeht.
Und damit kommen wir jetzt zum Ende des Endes der Sendung. Habe ich das richtig verstanden? Oder kommt vor dem Ende der Sendung noch ein Ende der Sendung?
Nein, jetzt kommt noch ein paar Dinge, die ich euch gerne erzählen möchte. Vor allem ein Projekt, das ich am 1. Januar begonnen habe, bei dem ich gerne
Feedback... Das habe ich gesehen und ich finde, dass es ein sehr schönes Projekt ist. Ich vermute, du meinst das Instagram-Ding, ne?
Genau, ja, weil ich habe mich mit Instagram noch nie so intensiv auseinandergesetzt. Ich habe da im Wesentlichen halt nur irgendwie Zeug, einfach Bilder halt irgendwie so vom Privatbilder, vom Laufen, vom Biertrinken oder was auch immer gepostet. Aber ich habe immer gedacht, das ist eigentlich irgendwie ein Medium, das ist mittlerweile vermutlich das populärste soziale Medium, zumindest bei einer gewissen Altersgruppe.
Was mich total verblüfft, weil also früher war Instagram sehr schön, da war das nämlich chronologisch, da habe ich einfach chronologisch gesehen, was meine Freunde, also den Leuten, denen ich da folge, was die für Bilder gepostet haben. Und die haben seit, ich weiß gar nicht wie lange, haben sie jetzt so einen Algorithmus dahinter stecken, der mir Bilder auswählt. Also das nach irgendwelchen Kriterien. Und seitdem macht mir zum Beispiel Instagram praktisch keinen Spaß mehr.
Also wenn du lang genug runterscrollst, siehst du alles. Also das ist halt in einer anderen Reihenfolge als chronologisch, aber irgendwann kommt alles. Aber wie gesagt, es ist halt irgendwie ein Medium, das halt bei wirklich halt so gerade bei den jüngeren Leuten vermutlich deutlich populärer ist als Twitter, als Facebook und so weiter. Und das war halt immer, sind ja jetzt der Wissenschaftskommunikation, bin ich halt immer auf der Suche, wie man halt Leute erreichen kann. Weil du musst halt dort kommunizieren, wo die Leute sind, die dazuhören können. Und ich habe immer schon überlegt, wie es bei Instagram geht, weil ich bin eigentlich kein Bildermensch. Also ich bin wirklich eher ein Textmensch und darum habe ich dieses bilddominierte Medium. Instagram habe ich ein bisschen lange gebraucht, bis ich bis ich mich da irgendwie angefreundet habe. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt probiere ich es einfach mal und habe jetzt am 1. Januar begonnen damit. Mein Plan ist es quasi, eine Einführung in die Astronomie zu machen, ja, bei Instagram, sodass du im Laufe eines Jahres alle, also natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit dem, was du auf der Uni lernst, aber du sollst am Ende des Jahres wirklich so einen grundlegenden, doch ein bisschen vertiefenden Einblick in die gesamte Astronomie haben.
Und was ich da halt so schade finde, ist, dass man kann das halt nicht retweeten wie auf Twitter. Weißt du, also
das ich würde zum Beispiel
gerne hingehen und sagen, hey, coole Sache, was der Florian da macht, ich schicke das mal meinen Leuten, aber die Funktion gibt es da halt leider nicht.
Ja, du hast es jetzt hier gesagt, also vielleicht die zuhören können, dass du gerne folgen, man kann das irgendwie auf anderen Medien sagen, dass es das da gibt, aber ich meine, du kannst einen eigenen Post absetzen, wo du sagst, hier, cooles Ding und dann wird halt da in dem Post
den Hashtag verlinkt. Ja, aber dann muss ich wieder ein Foto erzeugen, ich finde das irgendwie ein bisschen mühsam.
Es gibt das Gerücht, dass eben so ein Repost quasi bei Instagram irgendwann mal implementiert wird. Aber was ich jetzt mache, ist, ich bin nicht gut im Fotografieren sowieso nicht. Also was ich jetzt gemacht habe, war, ich habe so eine kleine Tafel bei mir zu Hause hängen, so einen Bilderrahmen mit einer Tafel drin, die hing einfach immer leer rum. Und ich habe gedacht, ich bin nicht so gut im Zeichnen, aber halt ein bisschen auf der Tafel rumkritzeln kann ich. Und ich mache jetzt einfach jeden Tag, gibt es halt so eine 1, 2, 3 Satz Information zu einem astronomischen Thema und dann halt so eine kleine Illustration auf der Tafel von mir dazu. Und das ist halt immer so.
Ich sehe gerade die Milchstraße. Da sehe ich.
Es ist immer so,
Bulge,
genau.
Die Sonne, die Scheibe. Das Zentrum der Milchstraße bildete der Bulge. Das ist eine kugelförmige Region mit 16.000 Lichtjahren Durchmesser. Die Sterne in der äußeren Scheibe der Milchstraße sind in Spiralarmen angeordnet. Dort befindet sich auch die Sonne.
Genau, also so ist das. Ich probiere das immer so in wöchentlichen Blöcken zu machen. Also quasi die erste Woche, da ging es um kurz erklärt, was ein Stern ist. In der zweiten Woche ging es quasi einmal so Überblick über Sonnensystem und Planeten. Jetzt in der dritten Woche geht es um die Milchstraße und in der nächsten Woche kommt ein bisschen Grundlagen der Kosmologie, dann ein bisschen Grundlagen von Instrumenten, Teleskopen und dann sechste Woche, dann geht es halt so der Reihe nach vertiefend durch die einzelnen Themen. Und ich probiere dann auch irgendwie am Ende jeder Woche einmal so eine kurze Story zu machen, weil man das anscheinend auch machen muss, wo ich dann quasi, da kann man mich im Bewegtbild reden sehen, wo ich nochmal alles zusammenfasse. Also es ist einfach ein Projekt, aber ich möchte dieses Medium mal vernünftig kennenlernen. Mhm. Das kann man halt nur dann vernünftig kennenlernen, wenn man es halt irgendwie auch nutzt und nicht nur irgendwie davor sitzt und es anstarrt. Und ich möchte dieses Projekt ausprobieren in diesem Jahr und gucken, was das bringt. Also ich habe immerhin schon jetzt fast 400 neue Abonnenten gekommen, was jetzt, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist in 14 Tagen.
Kann ich nicht beurteilen.
Aber wie gesagt, ich möchte es einfach mal ausprobieren und das mache ich jetzt und es würde mich freuen, wenn ihr dem folgt und dann halt auch irgendwie mir sagt, was ihr davon haltet.
Ich finde das total schade, dass Instagram irgendwie mit diesem nicht chronologischen Ding ich finde das richtig schade, weil ich hatte mir zwischenzeitlich dann mal überlegt, eigentlich habe ich viel mehr Bock, kleine Geschichten zu erzählen, wenn ich ein Foto geschossen habe von irgendwas. Mhm. Und das habe ich bei Instagram ab und zu auch mal gemacht und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, und jetzt ist es aber auf einmal so, dass ich gar nicht weiß, sieht das überhaupt jemand oder ist Instagram der Meinung, dass das den anderen Leuten gar nicht vorgespielt werden muss? Und dann habe ich es halt wieder gelassen.
Ja, du kannst halt auf den Account, ich könnte auf den Account von Holger klicken und dann sehe ich dort alles chronologisch von dir.
Ist das halt nicht gedacht, sondern ich will da halt rein, ich will es halt haben wie Twitter. Ich gucke da rein, da passiert gerade irgendwas oder so. Es gibt immer was zu jammern.
Und dann sage ich jetzt noch kurz die Orte, wo man mich persönlich sehen kann.
Ende ist der Sendung.
Ja, was man noch so wollte, weil es gibt nicht nur den normalen Science Busters Kram, also den gibt's eh immer, aber wir sind jetzt, wenn es tatsächlich jetzt bald veröffentlicht wird, dann kann ich noch die beiden Shows in Deutschland ankündigen, wo wir sind, nämlich am 17., also morgen quasi, das ist der
morgen?
Donnerstag.
Nee, so schnell veröffentliche ich nicht.
Da sage ich es trotzdem, dann könnt ihr euch ärgern, wenn das hat. Also am 17., also weil auch immer morgen ist, aber am 17., Donnerstag, dem 17., treten wir in Marburg auf.
Seid ihr in Marburg, werdet ihr in Marburg aufgetreten sein, so?
Vermutlich, ja. Wir sind gerade mit in 2019 mit der Show zu Game of Thrones unterwegs, ja, also wo wir die Wissenschaft von Game of Thrones erklären, die man sich auch anschauen kann, wenn man die Serie nicht kennt. Aber es gibt irgendwie halt Feuerdrachen und der Überraschungskalisi und alles. Und am 18. dann treten wir damit in Siegen auf, auch noch in Deutschland, und dann halt in Dornbirn, in Linz, am 27. ja, München. zweimal in München am 27. Einmal nachmittags, einmal abends. Das sollte noch reichen, theoretisch, für diese Show. Und dann im Video, die Termine kann man dann wie üblich nachschauen. Aber wenn ihr quasi hier die Science Busters schon gesehen habt oder auch noch nicht sehen wollt, man kann mich auch alleine sehen. Und zwar, das passt jetzt wieder zu dem, was wir hier erzählt haben, nämlich am 29. Januar in Friedrichshafen am Bodensee werde ich im Dornier-Museum einen Vortrag über die Mondlandung und die Verschwörungstheorien zur Mondlandung halten.
Ach schön.
Also wer darüber was hören will, soll am 29. zum Bodensee kommen.
Hat sich schon immer gelohnt, eher am Bodensee zu wohnen.
Ja, Bodensee ist, da ist immer schön dort, ja.
Bisschen langweilig, aber hübsch.
Es kommt auch an, was man macht. Also am 29. ist es nicht langweilig, ja, weil da bin ich dort.
Ja. Ist jetzt eigentlich das Ende der Sendung?
Jetzt ist das Ende der Sendung, glaube ich. Ja. Also jetzt habe ich momentan, ich habe jetzt alle Wissenschaft erklärt, die ich erklären wollte. Ich habe alles andere untergebracht, was ich unterbringen wollte. Sonst hätte ich jetzt gerade nichts zu erzählen, glaube ich.
Florian Freistetter, ich danke dir.
Und ich danke dir.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.